Wer hat Angst vor Unterhaltung?
Hallo zu Hansa Rauschen. Mein Name ist Florian Kessler, Lektor für deutschsprachige Literatur. Ich bin hier zusammen mit Emily Mudig, die gerade einen Schritt hier im Verlag vollzogen hat. Sie ist nicht mehr Lektorin bei Hansa München für internationale Literatur. Emily, die Frage am Anfang ist ja immer, was hast du gemacht? Was ist auf dem Schreibtisch? Was ist los? Kannst du dir alles mal erzählen?
Ja, ich habe hinter mir liegen ein paar irre Tage oder jetzt sind sogar schon vielleicht 2 Wochen, seitdem ich die Programmleitung bei Hansa Blau übernommen habe. Das ist ja ein Imprint, was in Berlin angesiedelt ist und seit 5 Jahren existiert. Und die Verlagsleiterin Ulrike von Stenglin, die diesen Verlag aufgebaut hat, ist gegangen und ich bin da jetzt rübergerutscht oder ich weiß auch nicht, wie man das schöner formulieren könnte. Das ist passiert und das ging sehr, sehr schnell und ich war dann wirklich, wirklich über Nacht auf einmal in dieser Position und musste parallel sowohl hier meine Projekte abwickeln, übergeben, mit hier meine ich hier in München, und bin dann ganz schnell nach Berlin gefahren und war dann auf einmal da bei Hansa Blau.
Ich habe das ja alles hautnah mitbekommen, weil im Verlag natürlich viel darüber geredet wurde und es plötzlich auch wirklich Schlag auf Schlag ging. Ich habe dazu gleich mehrere Fragen, weil das alles ja echt spektakulär war. Die erste Frage ist ganz von außen. Warum, irgendwie kriegt man das in letzter Zeit, finde ich, so oft mit, dass plötzlich so ein komisches Karussell in die Gänge kommt und Leute so die Stelle wechseln. Ist das einfach nur, weil wir durchs Internet alles immer viel besser mitkriegen, dass man das so merkt? Oder ist das irgendwie eine total, eine Branche, die krass in Bewegung ist, dass ständig Leute von Rowohlt zu DTV und von DTV wiederum da und dahin und so weiter und jetzt genau wieder sowas, dass plötzlich so eine Stelle neu besetzt wird und du innerhalb von 3 Tagen quasi sagst, okay, dann bin ich jetzt vielleicht halb in Berlin, mal gucken, wie das ist und mach diesen Imprint-Verlag und so weiter. Ist das irgendwie eine neue Zeit und ist da was ganz Besonderes los oder ist das was ganz Normales?
Kann ich, glaube ich, nicht so richtig beantworten, weil ich einfach nicht genau weiß, wie es vor irgendwie 30 Jahren war. Also im Zweifel wurde da auch dauernd gewechselt und da haben wir die Branchenpresse noch nicht gelesen. Aber eine These, die ich hätte, ist, dass wir natürlich Teil einer Generation sind, die das Gefühl hat, dass sie, was Arbeitsstellen angeht und den Arbeitsmarkt generell, dass sie da irgendwie beweglich und flexibel sein muss oder vielleicht auch möchte. Durch Corona, glaube ich, sind nochmal so Remote Working in einer Stadt hier, in der anderen Stadt da, Möglichkeiten auf einmal viel greifbarer geworden. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass der Arbeitsmarkt und vielleicht auch Arbeiten im Verlag und in der Kulturbranche generell immer schon eine prekäre Sache waren und dass es vielleicht in diesen Zeiten nach wie vor so ist und man nicht mehr das Gefühl hat, ich trete in den einen Verlag ein und das war's irgendwie, da werde ich vom ersten bis zum letzten Tag meine Karriere verbringen, sondern irgendwie hat sich so viel verschoben und so viel verändert und ich weiß nicht, ist die ganze Welt einfach dynamischer geworden, aber auf jeden Fall, glaube ich, gibt es schon, ja, mehr Bewegung. Ich meine, was wäre deine Beobachtung oder These?
Nee, hast du für mich gut zusammengefasst. Auf der anderen Seite hänge ich ja schon auch sehr an dieser Vorstellung, dass man Werke betreut und deswegen eben gar nicht so ein komisches Karussellspiel auf allen Seiten gespielt wird und die Agenturen und die Autorinnen und die Lektorinnen alle wie ein verrückter Ameisenhaufen ständig die Position wechseln, weil sie denken, irgendwo anders ist das Gras immer grüner. Eigentlich finde ich ja die Vorstellung sehr schön, dass man so gemeinsam durch ein komplettes Werk durchgeht und das betreut. Aber völlig klar, in der Branche gibt es auch was anderes und es ist natürlich auch irgendwie aufregend und immer wieder interessant, was da auch für Möglichkeiten auf sich tun.
Ja, und für mich persönlich auf der einen Seite stimmt total. Ich finde es auch wahnsinnig traurig, meine Projekte hier abzugeben, auch wenn ich vielleicht das ein oder andere noch ein bisschen so weiter betreuen darf. Es stimmt mich auch ganz wehmütig. Ich habe auch einfach wahnsinnig gerne hier in diesem Lektorat gearbeitet. Also es ist natürlich, jeder Wechsel bedeutet auch Abschiedsschmerz. Ich finde, du hast recht, dass gerade die vielen Wechsel in der Betreuung meistens nicht gut sind für die Projekte oder für die AutorInnen, die sich immer wieder umstellen müssen. Aber ich muss auch zugeben, jeder Wechsel ist auch einfach mega spannend und aufregend und es gibt einem selbst ganz viel und man lernt ganz viel dazu und das ist natürlich wahnsinnig interessant, wenn man lange in einem Verlag gearbeitet hat und dann zu einem anderen wechselt oder in diesem Fall ja zu einem Verlag, der zu Hansa gehört, aber rüber in ein anderes Team und zu einer bisschen anderen Ausrichtung, weil man dann auch einfach sehen kann, was man alles schon kann und man sieht aber auch ganz viel, was da gemacht wird, was für einen selbst vielleicht interessant ist. Also ich finde, man wächst natürlich selbst auch einfach an Wechseln und das ist auch nicht zu unterschätzen.
Die heutige Folge heißt ja, wer hat Angst vor Unterhaltung? Und
ich offensichtlich also nicht.
Jetzt, wo ich ganz genau
neu zu Hansa Blau gegangen bin.
Denn Hansa Blau, und das ist das tolle Stichwort für diese Folge, Hansa Blau ist eben Imprints. Die Idee des Imprint-Verlages ist ja, dass häufig die Profile ein ganz bisschen anders sein sollen, um sozusagen so den Fächer eines Verlagshauses besser zu akzentuieren.
Vielleicht sollte man da, Entschuldigung, auch ganz kurz nur sagen, weil mich das jetzt auch immer wieder Freundinnen gefragt haben, die nicht in der Branche sind, was ist eigentlich ein Imprint? Also nur zur Erklärung, ein Imprint ist ein wie so eine Art Unterverlag, weil genau wie du gerade gesagt hast, man vielleicht ein anderes Profil unter einer etwas anderen Marke machen möchte, aber gleichzeitig natürlich eingegliedert in dem Hauptverlag Hansa sozusagen, wie so ein Unterlabel vielleicht.
Genau, gibt es noch gar nicht immer, hat sich in den letzten Jahrzehnten aber herausgebildet. Das haben einige Verlage sehr systematisch betrieben und gibt immer wieder schöne Beispiele dafür und wird auch immer noch gegründet, obwohl das in einer stagnierenden Branche wie der Buchbranche das Feld des Bären ja ziemlich begrenzt ist. Aber um es neu zu verteilen, versuchen Verlage immer wieder, da neue Sachen zu machen. Und Hansa Blau gehört da eindeutig dazu. Hansa Blau ist erst eben vor 5 Jahren gegründet worden und kümmert sich um einen anderen Sektor als das vielleicht irgendwie hochliterarisch wirken wollende oft Hansa, um vielleicht etwas leichthändigere Bücher. Oder wie würdest du das denn überhaupt beschreiben, was Hansa Blau macht?
Fand ich jetzt schon eine total gute Beschreibung. Genau, ich glaube, es wurde gegründet mit der Überlegung, dass hier bei Hansa München sehr klar ist, welche Bücher hier erscheinen können und sollen. Wie du gerade gesagt hast, Bücher, die irgendwie hochkulturell wahrscheinlich eher gelesen werden, wirklich literarische Werke, die wichtigsten Stimmen des quasi, die wichtigsten literarischen Stimmen des vergangenen und jetzigen Jahrhunderts, ist ja wirklich der Anspruch, den wir hier an das Programm legen. Und es gibt aber auch einfach ganz viele Bücher, die auch mit Anspruch gelesen werden können, aber die, wie du sagst, ein bisschen zugänglicher sind, die vielleicht doch einfach ein bisschen mehr plot-driven sind, die sich nicht so sehr dafür interessieren, eine sehr kunstvoll ausgearbeitete Sprache zu haben oder sich irgendwie für irgendeine avantgardistische Art von Erzählen interessieren, sondern die sagen, man kann auch einfach straight eine richtig gute Geschichte erzählen, was aber nicht bedeutet, dass man sich dabei irgendwie unter Wert unterhalten fühlt. Aber es ist schon auch das Zugeständnis zu sagen, ja, es gibt sehr, sehr viele LeserInnen da draußen, die vor allem zur Unterhaltung lesen, die aber gleichzeitig nicht in eine totale Genre-Richtung kippen wollen. Also die jetzt nicht unbedingt KrimileserInnen sind oder sich eine irgendwie Schmonze nach der anderen reinfahren, sondern die trotzdem das Gefühl haben wollen, es war eine richtig gute Geschichte und vielleicht habe ich sogar was gelernt. Aber gleichzeitig wollen sie von der ersten bis zur letzten Seite da irgendwie einmal so durchfliegen.
Ich muss zugeben, weil ich eben gar nicht richtig aus dem Verlagswesen komme, sondern in meinem Studium und so weiter spielten solche Kategorien gar nicht so eine große Rolle. Da redet mir immer nur über Literatur sozusagen.
Klar, und du hast in Hildesheim studiert, sollte man vielleicht dazu sagen. Genau. Auch ein ganz besonderer Ort für Literatur.
Völlig. Also da gibt es schon auch Leute, die ganz andere Schreibmodelle verfolgen, aber die kannte ich irgendwie nicht. Und,
Entschuldigung, kann man sich da auch bewerben mit Genre? Also kann man da auch
dahin gehen? Ich glaube aber eigentlich, dass es tatsächlich immer noch sehr zentriert ist auf ganz bestimmte Veröffentlichungen und Orte und so weiter. Aber ich würde sagen, vielleicht auch an solche Orte dringt das mehr ein, wie es zum Beispiel auch zu mir gedrungen ist. Ich würde sagen, vor 3, 4, 5, vielleicht 5 Jahren, als Hansa Blau gegründet wurde, kannte ich so ein Wort wie Upmarket noch überhaupt nicht. Mir war das gar nicht klar.
Auch letzte Woche hast du noch sowas gesagt.
Ich gebe zu. Ich
habe Emily, du machst jetzt Upper Commercial.
Wie heißt das denn nochmal, dieses kommerzielle Zeug?
Ja.
Meine Hauptunterscheidung war immer die klassische deutsche biedere Unterscheidung U und E. Und dass es eben irgend sowas gibt wie Genre oder irgendwie so ein Rosamunde Pilcher oder so ein Simmel oder so. Und darüber dann halt quasi, keine Ahnung, Celan und Marcel Bayer, so ungefähr. Und das, was du jetzt gesagt hast, ist das denn ein neuer Trend, dass es mehr Bücher gibt, die leicht sind, aber die gar nicht so sehr als Genrekonvention verstanden werden? Oder ist das etwas, was es immer schon gegeben hat? Mir kommt es vor, als würde in den letzten Jahren viel stärker darüber geredet.
Ich glaube, das hat es auf jeden Fall immer schon gegeben. Vielleicht nicht so ausdefiniert, wie es jetzt ist. Also ich glaube, diese ganzen Untergenres, die wir jetzt auch heutzutage definieren, das ist schon irgendwie eine eher neuere Entwicklung.
Was aber für Untergenres denn? Kannst du das mal sagen?
Ja, also ich meine, es gibt, also Genre, sagen wir, ist zum Beispiel Spannungsliteratur. Und dann gibt es aber ganz viele verschiedene Art von Spannung. Dann gibt es Psychothriller, psychologische Spannung, den Kriminalroman Nordic Noir, das heißt dann irgendwie, dass es aus Skandinavien kommt. Was gibt es denn noch? Gothic.
Dark also Academia.
Dark Academia, obwohl das nochmal, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das ist nämlich ein anderes Genre, da bist du eher in der Romance. Und genauso könnte man jetzt sagen, irgendwie Genre, dieses fiese Wort Frauenunterhaltung, was wird einfach immer noch benutzt. Da gibt es dann auch, das ziseliert sich total fein, da gibt es dann irgendwie das für die jüngeren LeserInnen, das heißt dann All Ages, lesen dann nämlich doch auch Ältere. Da sind die ProtagonistInnen aber ganz jung und es ist wichtig, dass sie jung sind und zum Beispiel noch aufs College gehen. Dann gibt es so das große Drama, dann gibt es ein bisschen die Selbstfindung, dann gibt es vielleicht das mit der großen Krankheit, da hatte vor vielen Jahren Jojo Moyes mal einen Mega-Erfolg. Also und so gibt es immer kleinere quasi Kategorien innerhalb des Genres, aber diese Art von Genre, dieses ganz ganz klassische, sich ganz streng an Konventionen haltende Genre, was nach ganz kleinen Regeln funktioniert, das ist gar nicht das, was Hansa Blau möchte und auch nicht das, was Hansa Blau macht. Hansa Blau bewegt sich eher in einem Bereich, den man als Upmarket definiert. Und das ist eben diese Grauzone zwischen Literatur und dem, was man irgendwie im weitesten Sinne als Unterhaltung definiert, obwohl ich da auch irgendwie meine Probleme mit habe, denn ich bin eigentlich der Meinung, jeder, der ein Buch liest, liest zur Unterhaltung, außer er oder sie wird gerade dafür bezahlt oder ist im Studium. Aber ich finde, Literatur ist immer ein Buch lesen ist immer Unterhaltung. Aber dennoch gibt es eben die Sachen, wie wir gesagt haben, die in München hier irgendwie sehr literarisch sind. Und dann gibt es eben die Sachen, die einfach ein bisschen, wie vorhin beschrieben, leichthändiger daherkommen. Und das ist genau der Bereich, in dem Hansa Blau angesiedelt ist. Und ich glaube, das gab es schon immer. Aber ich finde, ein Blick auf die Bestsellerlisten zeigt, da haben wir jetzt keine harte Analyse gefahren, aber unser Gefühl, glaube ich, von uns beiden ist auf jeden Fall, dass seit ein paar Jahren genau diese Titel nochmal so einen richtigen Boom erfahren. Und das sind die Sachen, die sich verkaufen.
Ja, ein Beleg dafür ist ja sicherlich auch, dass beispielsweise dieses Stellenkarussell, von dem wir gesprochen hatten, ja in dem Fall jetzt auch dadurch beschleunigt ist, dass Bonnier diese Verlagsgruppe einen neuen Verlag gründet, zu dem Ulrike von Stenglin, deine Vorgängerin, geht, der sich unter anderem auch um solche Sachen kümmert. Also man merkt, da sind sehr viele Player, Verlage daran interessiert, da Erfolge zu haben, weil das eben, wenn ich in ICE steige, sehe ich Leute, die eine Frage der Chemie oder wie es
genau,
heißt lesen.
Genau, der Oberbestseller des letzten Jahres und immer noch.
Genau.
Und eben, da muss man ja sagen, Hansa Blau hatte ja auch schon einen Mega-Erfolg mit genau so einer Art von Buch, mit Der Gesang der Flusskrebse. Es gibt halt ein paar dieser Titel, die einfach explodieren.
Es gibt auch immer wieder das andere. Auch Vermessung der Welt hat sich 1,5 Millionen Mal verkauft oder so. Es ist sehr schwer zu quantifizieren und zu belegen, ob das jetzt tatsächlich wirklich mehr wird. Es ist aber ganz klar, was man wirklich belegen kann, ist, würde ich sagen, dass Verlage sich stärker darum bemühen. Das sind solche Verlagsneugründungen. Ein anderer Trend, der mir auch ganz stark auffällt, ist so etwas, das würde ich das Anliterarisieren von Titeln nennen. Schwer zu beschreiben, dass ein Buch literarisch hochwertig verpackt ist. Es sieht aus wie tolle, kluge, gute Literatur. Ist das auch, aber in Wahrheit ist es ein ganz bisschen untergemischt, auch sehr unterhaltsam. Beispielsweise ein Debüt, das ich damit überhaupt nicht denunzieren will. Ich habe es gar nicht gelesen, aber es ist, und es ist, glaube ich, auch einfach ein total gutes Buch. Aber ich glaube, es ist ein extrem leichtes Buch. Ist das einzig richtig erfolgreiche Debüt dieses Frühjahrs. 22 Bahnen von, oh Gott, jetzt habe ich sofort
Caroline Wahl.
Genau, Caroline Wahl bei Dumont. Und das ist total interessant gemacht. Diese Schwimmbadcover sind irgendwie ganz häufig, finde ich, dass die so, da wurde ja immer irgendwie gesagt, ach, sehr lustig, warum kopieren sich einfach alle, weil es erfolgreich ist. Ich glaube, das ist gar nicht der einzige Grund, sondern da ist so toll drin, dass es so gleich irgendwie eine schöne kleine Geschichte von einem Sommer draußen und so weiter ist und trotzdem irgendwie noch literarisch wirken kann. Also es versprüht so verschiedene Signale gleichzeitig. Und ich würde sagen, es gibt einen Trend dazu, sehr Unterhaltsames oder recht Unterhaltsames etwas hochwertiger zu verpacken.
Auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Gibt es, gibt noch viele andere Beispiele. Ich finde auch Dumont, dass Dumont das in letzter Zeit einfach sehr gut macht. Ja, ich glaube, das ist das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe. Diese Tatsache, dass Leute doch vor allem zur Unterhaltung lesen. Und dann gibt es einfach, glaube ich, sehr viel mehr Leute, die zur Unterhaltung dann doch gerne etwas lesen, was ein bisschen leichtgängiger daherkommt. Etwas, wo sie nicht abends kurz vorm Schlafen gehen mit müden Augen sich noch durch ein sehr kompliziert, schwer verständliches, hochliterarisches Werk arbeiten müssen. Also ich glaube, da gibt es einfach ganz viel Bedarf. Und gleichzeitig, und das ist vielleicht doch auch ein bisschen eine deutsche Sache, gibt es dieses, glaube ich, irgendwie kulturell geprägte, ein Buch lesen sollte schon irgendwie anspruchsvoll sein. Oder ein Buch lesen bedeutet Literatur. Also es ist schon irgendwie gut und richtig und wichtig, sich mit richtiger Literatur zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, eine Sache, die hier einfach gerade in Deutschland so ganz fest verankert ist. Im englischsprachigen Raum erlaubt man sich ja schon immer viel mehr Freiheiten. Da wird diese Grenze zwischen E und U ja auch gar nicht so streng gezogen. Das ist schon ein bisschen irgendwie so ein merkwürdiger Dreh, den wir hier haben. Und da könnte jemand bestimmt eine total interessante kulturpolitische jetzt Abhandlung drüber machen, im Sinne von, ich weiß auch nicht, wann es anfängt, aber irgendwie von der Aufklärung durch die Klassik bis heute. Aber einfach so eine, verbunden auch mit so einem, glaube ich, hehren Bildungsideal und irgendwie lesen bedeutet dieses und jenes. Und wer nach der Lektüre nicht 10-mal schlauer oder mindestens 2-mal schlauer als vorher war, der hat irgendwie nicht das richtige Buch gelesen. Und ich glaube, das steckt ganz tief, glaube ich, irgendwie noch auch bei vielen der LeserInnen drin, haben aber gar nicht die Zeit oder die Ruhe oder auch gar nicht die Lust, was schwer Literarisches zu lesen. Ich glaube, dann kommen genau diese Bücher perfekt, weil man fühlt sich, als hätte man Literatur gelesen. Es sieht auch so aus. Man hat sich aber vor allem unterhalten lassen.
Du sagst das jetzt so fröhlich und findest das so gut. Und ich muss mich jetzt natürlich wirklich als schrecklicher Reaktionär outen, weil ehrlich gesagt, alles, was du gesagt hast, auch die Trennung von U und E, dass Literatur Arbeit machen soll und kann. Ehrlich gesagt, wenn ich ganz, ganz, ganz ehrlich bin, ich finde das alles gar nicht so falsch. Denn ich finde.
Nee, ist mir klar.
Denn ich finde, du hast gesagt, es ist ja irgendwie eine schlimme Vorstellung, dass man immer danach schlauer sein soll. Aber
das ist keine schlimme Vorstellung. Ich habe nur gesagt, dass das so in den Hinterköpfen quasi immer als Anspruch.
Aber ich sehe eben die Gefahr, dass man oft einfach dümmer danach ist, weißt du? Und das fände ich ja jetzt irgendwie nicht so gut. Und das kommt eigentlich daher, dass ich finde, Genre und auch aber Sachen, die überhaupt einfach extrem konventionalisiert sind, wozu machen wir denn diesen Job? Wozu interessieren wir uns für Kultur und so weiter? Das ist doch schon, dass wir denken, dass das was bewegen kann, dass das was verändern kann, dass wir hatten doch große Glücksmomente und Emanzipationsmomente im Lesen oder in der Begegnung mit Kunst und so weiter. Und ich mache das doch nicht, weil ich einfach nur Popcorn herstellen will.
Klar, aber da würde ich ja direkt nochmal sagen wollen, wir machen bei Hansa Blau ja auch nicht diese Art von Genre, sondern wir bewegen uns ja genau in dem Grenzbereich, in dem Bücher irgendwie beides im Idealfall können und leisten. Aber trotzdem findet irgendwie keine totale Überforderung der LeserInnen statt. Ich finde einfach, beides hat seine totale Berechtigung. Ich bleib dabei. Lesen ist Unterhaltung. Und auch Hansa München Hochliteratur Bücher lesen ist Unterhaltung. Und es gibt ein paar Leute, für die Freizeit bedeutet, sich durch ein ganz kompliziertes Buch zu arbeiten oder die ein Buch dreimal lesen wollen, uns interessant finden, dass sie es vielleicht erst beim dritten Mal so halbwegs verstanden haben. Das ist genauso eine berechtigte Art, sich mit Literatur oder Kunst oder wie auch immer auseinanderzusetzen, wie, glaube ich, einfach mal irgendwie ein Buch so ein bisschen durch den Kopf durchlaufen zu lassen. Es sind natürlich zwei verschiedene Sachen, über die wir da sprechen. Also das eine ist, dass man den Anspruch an Kunst hat, dass man sich da irgendwie intellektuell mit auseinandersetzt und in irgendwie einen vielleicht komplexeren Dialog treten kann. Und das kann natürlich auch passieren, wenn man durch eine ganz tolle Ausstellung läuft oder einem Konzert ist. Aber ich glaube, man kann auch einfach in eine Ausstellung gehen und einfach mal die Bilder auf sich wirken lassen und danach sagen, ja, fand ich irgendwie gut, hat mir gefallen, hat mir Spaß gemacht. Das finde ich ist einfach, also ich finde, das muss auch immer das sein, es muss auch immer eine Berechtigung sein, die Kunst hat.
Vollkommen klar. Finde ich natürlich auch, ich bin ja auch für eine Popkultur oder so, in der es tatsächlich einfach auch um hedonistischen Genuss gehen kann, ganz klar. Was ich mich trotzdem frage ist, du hast jetzt schon auch so ein Hintertürchen offen gelassen, dass du gesagt hast, im Idealfall, und dann würde mich eigentlich so dein Ideal eines Buches bei Hansa Blau oder überhaupt in einem Upmarket-Bereich interessieren, im Idealfall passiert schon was anderes, dass wenn die Leute Altes Land lesen, sie einerseits eine total unterhaltsame Geschichte lesen und andererseits trotzdem um den Strukturwandel auf dem Land nachdenken, über Generationalität und so weiter. Also sind die besten Upmarket-Bücher schon Bücher, in denen insgeheim, wie in so einem trojanischen Pferd, ganz viel gelernt wird?
Unbedingt. Und ich würde gar nicht sagen insgeheim. Ich würde sagen, das ist richtig mein Anspruch an die Bücher, die wir da bei Hansa Blau machen und machen wollen und machen werden hoffentlich. Ich finde, das sind gut zu lesende, leicht zugängliche Bücher, die aber immer auch einen Anspruch haben. Also immer danach hat man ein bisschen was gelernt über, ich sage jetzt mal ganz breit, die Welt, welchen Aspekt der Welt, genau. Altes Land ist doch ein gutes Beispiel. Da lernt man was über Landbewohner versus Stadtbewohner. Es gibt auch noch eine historische Ebene. Ja, also ich finde, das ist genau das, was Upmarket kann und leisten sollte. Und ich finde da, also deine Frage, machen wir nicht Literatur aus einem ganz anderen Grund. Ich meine, ich mache schon auch Bücher, weil ich das toll finde, wie viele Leute man da im Idealfall mit erreichen kann. Das ist ja auch irgendwie, es ist ja auch Teil unseres Jobs, dass wir den Idealismus haben, dass wir da irgendwie helfen, etwas in die Welt zu tragen, was dann von vielen Leuten rezipiert wird. Und ich glaube, Upmarket wird einfach nochmal von ein bisschen mehr Leuten gelesen als die Literatur. Und naja, das finde ich ist...
Das finde ich jetzt wirklich ein sehr schlechtes Argument. Es ist ja auch sehr schön, dass wir nicht zusammenkommen. Also das Argument, dass man einfach nur Leute erreichen will, ehrlich gesagt, in der Geschichte wurden schon mit sehr, sehr schlechten Dingen viele Leute erreicht. Das ist für mich, gar kein Argument, zu sagen, ich will einfach nur popular sein, sondern es geht natürlich darum, mit was. Und die große Konfrontation wäre ja, ich werde nicht in diesem Podcast immer wieder uns beide damit quälen, aber dieses Moritz-Bassler-Buch Populärer Realismus, das ja sehr interessant ist und auch total auf Dissonanzen gestoßen ist und so weiter, aber der spricht ja genau im Gegenteil zu dem, was du gesagt hast, davon, dass es so etwas gibt wie eine strukturelle Lüge, nennt er das. Er sagt, viele Bücher versuchen sich so ein bisschen hochzupimpen, indem irgendwas Wesentliches angeblich vorkommt, Stadt-Land-Kontrast oder, keine Ahnung, Shoah oder so. Und in Wahrheit ist es aber trotzdem eine total süffig runtergerührte, leicht runtergehende Geschichte. Und er sieht das halt als Ideologiekritiker total kritisch. Er findet, die Leute denken, sie machen gerade was Wichtiges und so weiter. In Wahrheit haben sie nur totale Wellness gehabt und eine Wellness, die eben irgendwie dadurch zwielichtig wird, dass sie so tut, als wäre sie auch noch ganz, ganz progressiv und würde was Fortschrittliches machen. Das gibt's doch auch, oder? Es gibt doch auch Bücher, bei denen man ein unangenehmes Gefühl hat.
Ja, aber eigentlich finde ich, beschreibt Moritz Bassler ja ganz gut, was Upmarket so leistet oder kann. Ich glaube, er benutzt den Begriff gar nicht, oder? Aber also ich finde zumindest, diese strukturelle Beschreibung, die er vornimmt, passt ziemlich perfekt zu Upmarket. Nur er nimmt als Beispiel natürlich Bücher, die in literarischen Verlagen erschienen sind und als klar als Literatur gekennzeichnet wurden. Das macht's interessant. Aber das wäre jetzt eine Rückfrage an dich, denn du bleibst ja weiterhin hier bei Hansa München. Du sagst, das ist jetzt irgendwie, das kann ja wohl nicht der richtige Anspruch sein, zu sagen, es soll viele irgendwie, möglichst viele LeserInnen erreichen. Aber wenn du hier ein Buch akquirierst, wenn du einen Autor, eine Autorin mit einem neuen Projekt in diesen Verlag holst, es gibt für jedes Projekt bestimmte Gründe und manchmal sind immer andere, die im Vordergrund stehen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du fragst dich doch auch, wie viele LeserInnen wird dieses Buch finden?
Du hast völlig recht und mein Gegenargument, vorhin war auch wirklich schmutzig und destruktiv. Es geht ja vor allem auch bei dem, also erstmal sind das natürlich auch alles wirtschaftliche Unternehmen und es ist schön, überhaupt darüber nachzudenken, dass man Menschen erreichen möchte. Und das andere ist ja, dass es vielleicht auch ein Wort dafür geben würde und das ist Niedrigschwelligkeit. Das ist ja gerade in einem Verlag wie Hansa oder in ähnlich kodierten Verlagshäusern eine ganz wichtige Sache, überhaupt darüber nachzudenken, dass bestimmte ästhetische Codes so elaboriert sind, dass sie tatsächlich auch krasse Barrieren eigentlich darstellen. Und für Bücher, die gleichzeitig trotzdem ambivalent und komplex bleiben und Welt auf gute Art und Weise verhandeln, finde ich es ja extrem wünschenswert, dass sehr viele Menschen sich auseinandersetzen und lesen und überhaupt in kulturelle Aushandlungen eintreten. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat man selbstverständlich, wenn man in einem Verlag arbeitet, auch noch ein viel kaufmännischeres Kalkül, was ja auch total Spaß macht und will einfach gerne erfolgreiche Bücher machen. Man will das für seine Autorinnen, man will das für den Verlag. Es macht einfach Spaß, natürlich Dinge in die Welt zu bringen, die Resonanz haben. Das ist in jedem Handwerk und selbst in Verlagen so.
Genau, und ich glaube, niedrigschwellig ist da wirklich nochmal ein sehr gutes Stichpunkt. Und vielleicht könnte man auch zum Schluss festhalten, und das ist ja auch ganz interessant, und ich glaube, das ist ja auch in unserer Branche gibt es das einfach noch ganz stark, so diesen Dünkel, den hast du natürlich ein bisschen mehr, glaube ich, als ich wahrscheinlich. Und das ist, also auf der einen Seite sorgt er natürlich dafür, dass man so die hehren Ideale der Literatur hochhält, und das finde ich auch ganz toll und schön und habe ja auch bis gerade hier im Hansa München Lektorat gearbeitet und aber gleichzeitig, ja, finde ich es auch voll gut, wenn man auch einfach guckt, was es alles andere gibt. Und ich finde, man sollte jedem Buch eine Berechtigung einräumen, eine Daseinsberechtigung. Und Ich bin tatsächlich, ich glaube, da bist du ein bisschen anderer Meinung, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass einfach ich mich über jede Person freue, die ein Buch liest. Erstmal ist es mir tatsächlich egal, was diese Person liest. Im zweiten Schritt ist es mir nicht egal. Da wünsche ich mir seit neuestem, dass es ein Hansa Blau-Buch ist. Aber ja.
Ja, also zum Dünkel, das stimmt, du hast recht. Ich möchte mich jetzt gar nicht auf die Couch hier legen, aber klar, das ist Last und Kür zugleich. Es ist ja irgendwie auch sehr schön, für etwas einstehen zu wollen, für eine Welt einstehen zu wollen, in der es eben nicht so ist, dass jedes Buch einfach gut ist, sondern viele Bücher, in denen man wirklich darum kämpft und aushandelt, was überhaupt gelesen und gedacht und diskutiert, was in den Diskursraum hinein soll. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, das Gegenteil ist auch richtig, dass es immer wieder auch eine Barriere sein kann und Gatekeeping, dass man sagt, es muss aber so und so sein und vieles andere ist nicht möglich.
Genau, das und ich, ja, genau. Und ich habe schon das Gefühl, oder ich glaube, wir beide haben ja das Gefühl, dass der Literaturbetrieb eine größere Offenheit zumindest heutzutage hat als früher. Da werden ja auch viele Sachen in Frage gestellt, die mit Zugänglichkeit und Klasse und Elite und Gatekeeping etc. zu tun haben und auch mit der Frage, wer arbeitet eigentlich in diesen Verlagen. Und generell habe ich das Gefühl, dass da von vielen Seiten so viele Fragen gestellt werden, dass meine Hoffnung ein bisschen ist, je, ich weiß nicht, ob brüchiger, aber zumindest je offener das hoffentlich wird, desto mehr wird es auch vielleicht eine Offenheit geben oder vielleicht wird auch immer mehr diese E- und U-Unterscheidung einfach wegfallen und vielleicht kann man sich, vielleicht werden wir uns alle später ein bisschen natürlicher zwischen diesen beiden Polen bewegen, so wie gesagt, wie es in anderen Ländern auch schon viel selbstverständlicher ist. Und ich bin jetzt ja auch ein bisschen so eine Wanderin zwischen diesen Welten.
Ja, und das ist ja sehr spannend. Schön, dass du auch in sehr verschiedenen Verlagen gearbeitet hast. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut, dass man diese Facetten zusammenformen kann.
Ja.
Jetzt gibt es noch eine Frage, stimmt's?
Ja, genau. Die Schätzfrage zum Schluss. Also, es geht um ein Buch. Das fand ich perfekt zu dieser Folge passte, weil es auf der einen Seite klar Hochliteratur ist, auf der anderen Seite aber auch mit Genre gespielt hat und sich da auch, also auch total diesen irren Spagat gemacht hat und ein Weltbestseller wurde. Eine Sache, die nicht so häufig gelingt. Ein Buch, was außerdem ganz wichtig für den Hansa Verlag war. Der Name der Rose von Umberto Eco. Das ist 1982 zum ersten Mal hier bei Hansa erschienen. Und mit diesem Buch war Hansa zum ersten Mal auf der Bestsellerliste. Das war richtig so ein Buch, was den ganzen Hansa Verlag zu dem gemacht hat, was er heute ist oder da so Grundstrukturen gelegt hat. Und wir haben, ganz schön eigentlich, letztes Jahr eine Jubiläumsausgabe nochmal aufgelegt, die ganz, ganz toll geworden ist. Und jetzt möchte ich von dir wissen, der Name der Rose, wer liest, sind es 20 Jahre später? Nee, 40 Jahre später. 82, 22, 40 Jahre. Wie viele Leute haben 40 Jahre später sich nochmal dieses Buch gekauft? Vor allem aber möchte ich von dir wissen, wie viele Leute haben für diese Neuausgabe von Der Name der Rose, für dieses Buch, was so toll zwischen diesen beiden Polen changiert, haben bei Amazon tatsächlich eine Bewertung hinterlassen? Von dir möchte ich jetzt wissen, wie viele Bewertungen gibt es für unsere neue Jubiläumsausgabe? Erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie viele Sterne hat dieses Buch bekommen?
Das ist eine lustige Frage. Ich fürchte, das ist jetzt schrecklich, weil ich so wichtig finde, genau so etwas zu machen. Es ist einfach toll, dieses Jubiläum gefeiert zu haben und es ist ein wichtiges Buch für den Roman und auch für die Geschichte von Diffundieren von E und U, was Umberto Eco ja wunderbar vorgeführt hat, dass diese Pole einfach überhaupt nicht so da stehen können. Und ich fürchte, das hat mit was zu tun, worüber wir bestimmt noch mehrmals sprechen werden in Zukunft, nämlich auch mit dem, wie Kanon sich verändert und wie das Erinnern und die Backlists und so weiter sich erinnern und auch wegbrechen. Deswegen bin ich total pessimistisch. Ich würde schätzen, es hat sehr, sehr, sehr wenig Rezensionen bekommen. Es wurde auch nicht so viel verkauft. Ich würde jetzt denken, es hat sich so 5000 Mal oder so verkauft. Und ich würde denken, es hat 5 Bewertungen nur und wenig Sterne von irgendwelchen Hatern.
Die Verkaufszahl müsste ich jetzt selbst mal nachgucken, aber ich weiß, dass es viel mehr sind. Also es sind eher 7, 8, vielleicht gehen wir auch schon eher auf die 10.000 zu, was ich irre schön finde. Es sind recht viele Bewertungen. Es sind 168, was ich irre schön finde für diese Jubiläumsausgabe.
Oh wow, okay, guck mal hier. Und ich sitze hier und unke nur vor mich hin.
Und wie viele Sterne? Wie finden Leute jetzt, 40 Jahre später, dieses Buch?
Na, dann jetzt mal hopefully, wenn es so viele sind, waren sie natürlich total geflasht und es haben auch viele nochmal gelesen. Oh Gott, das ist ja wunderschön. Du hast mir den Tag gerettet. 4,5 Sterne.
Ja, fast. 4,3. 4,3 von 5 Sternen. Voll gut.
Aber total toll, wer sich eine Jubiläumsausgabe kauft und dann trotzdem nur einen Stern gibt und sagt, also wirklich, was ist das denn?
Nee, das sind aber diese Leute, die dann irgendwie sagen, irgendwie...
Schlechte Verpackung.
Ja, oder irgendwie, habe ich verschenkt. Ja, genau. So, habe ich jetzt keine Meinung zu, habe ich verschenkt, einen Stern.
Meine Lieblingsbewertung ist immer...
Meine Frau hat noch nicht gesagt, wie sie es fand.
Ist immer, Bestellung lief makellos.
Oder so, aber dann 5 von 5, oder? Ja, genau. Okay, ja, mit dieser Frage beschließen wir es. Mit diesem Klassiker.
Und mit diesem Hoffnungsschimmer. Das ist ja wirklich wunderbar. Ich war jetzt gerade viel, viel negativer gestimmt. Und ja, wenn so noch gelesen wird und 100 Leute das ins Amazon reinschreiben müssen und 10.000 sich dieses Buch kaufen, dann ist die Welt nicht ganz so schlecht, wie ich sie vielleicht in diesem Podcast dargestellt habe.
Gut, und jetzt so. Nur ganz zum Schluss noch, Florian, fährst du dir jetzt mal so einen Abmarketitel rein?
Auf jeden Fall, ich werde mir alle Hansa Blau Abmarketitel der nächsten Saison sehr, sehr akribisch reinfahren. Bin total aufgeschlossen. Es ist immer so, ich möchte auch so gerne Krimis lesen, komme ich irgendwie nicht so richtig zu, aber eigentlich bin ich der Idee Kriminalroman auch sehr, sehr, sehr aufgeschlossen, so im Prinzip theoretisch.
Okay, irgendwann machen wir nochmal eine Folge zu Florians Weg durch die Unterhaltungsliteratur.
Genau, durch alle Genres. Freue ich mich drauf. Dankeschön.
Bis dann. Ciao.